Guten Morgen, ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Ich bedanke mich, dass das möglich geworden ist, so spontan, dass ich heute hier predigen darf, predigen kann und es eine Gelegenheit gibt, dass ihr mich ein bisschen kennenlernt, dass ich euch ein bisschen kennenlerne. Wir sind heute aus dem fernen Zürcher Unterland hier nach Basel gekommen. Und ich sage das so, weil ich über die Jahre mitbekommen habe, dass zwischen den Zürchern und den Baslern eine gewisse Zwist besteht, oder wie man das ausdrücken soll, ich weiß es nicht. Wir haben ja viele Jahre im Baselbiet gelebt und für uns war das immer unverständlich, denn wir sind ja selber Ausländer. Wir sind vor über 20 Jahren aus Österreich in die Schweiz gekommen und ich sage immer, als Wirtschaftsflüchtlinge. Ich bin aus beruflichen Gründen damals aus Wien in die Schweiz gekommen und seither leben wir, also wir haben damals im Baselbiet, Baselland gelebt und sind vor gut 4 Jahren ins Zürcher Unterland gezogen. Das ein paar wenige Kennzeichen, so Merkmale. Wichtig vielleicht noch, wir haben 3 Töchter. 2 davon haben bereits Familie gegründet, wir haben 3 Enkelkinder, 2 unserer Töchter leben ebenfalls im Baselland und 1 Tochter im Kanton Zürich. So sind wir schön in der Mitte und können unsere Kinder immer wieder besuchen und mit unseren Enkelkindern Spaß haben. Das ist das Tolle, als Großeltern hat man Spaß mit den Enkelkindern und die Eltern müssen die schwierige Arbeit der Erziehung machen, das müssen wir nicht mehr so. Mein Predigtthema heute ist, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Thema. Es geht um Gebet und zwar im Zusammenhang mit dem Kolosserbrief. Und ich möchte gern zu Beginn mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken, dass wir jetzt beten dürfen im Namen deines Sohnes Jesus Christus und dass wir anhand deines Wortes über diese wichtigen Gedanken, reichen Gedanken, schönen Gedanken über das Gebet nachdenken dürfen, anhand deines Wortes. Und ich bete darum, dass du Segen schenkst. Segen den Zuhörern, beim Hören, dass du Herzen öffnest, dass wir bereit sind, Dinge auch in unser Herz zu lassen, dass unser Leben verändert wird durch dein Wort. Und ich bete um Gnade beim Reden, dass ich verständlich rüberbringe, was dein Wort uns zu sagen hat. Amen. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. So beginnt der Kolosserbrief. Nachdem Paulus in den ersten beiden Versen eine Begrüßung gemacht hat. Und mich hat das von Beginn weg angesprochen. Ich bin jetzt sehr intensiv im Kolosserbrief, ich beschäftige mich mit diesem Brief und es ist mir aufgefallen, welch Schwerpunkt das Gebet in diesem Brief hat. Und es ist natürlich so, dass das nicht der einzige Brief im Neuen Testament ist, in dem Gebet eine wichtige Rolle spielt, aber es ist immer so, wenn man sich mit etwas beschäftigt, dann wird es sehr, sehr wichtig. Es sind verschiedene Aspekte, die in diesem Brief über das Gebet zum Ausdruck kommen und ich möchte die kurz einmal für uns als Überschrift darstellen. Es ist einmal Dank. Das Gebet beginnt mit Dank. Und Dank nimmt eine ganz wichtige Rolle ein in diesem Brief. Dann geht es um Fürbitte. Und es geht auch um ein Ringen und Kämpfen im Gebet. Und zuletzt fordert Paulus die Kolosser und auch uns auf, dass wir beten. Das sind so ein paar Schwerpunkte, die ich streifen möchte. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Damit beginnt der ganze Brief, wie ich schon einleitend gesagt habe. Und Gebet drückt immer Abhängigkeit von Gott aus. Paulus sagt an einer Stelle mal, er könnte ja als Apostel gewichtig auftreten. Ein erfahrener Mann, der weiß, wie man predigt, der weiß, wie man Gemeinden gründet, der weiß, wie man Geschwister zur Gemeinde bringt und in die Gemeinde integriert. Ein Profi-Christ sozusagen. Und auch Timotheus, der mit ihm gemeinsam diesen Brief schreibt, ist auch ein bewährter, fähiger Mitarbeiter. Haben die Gebet notwendig? Ja, sie haben Gebet notwendig und das drücken sie aus. Ihre Abhängigkeit von Gott, sie wissen genau, dass alles, was sie tun, wenn Gott nicht Gnade schenkt, dann ist alles, was wir tun, umsonst. Paulus dankt dafür, dass sie an Jesus Christus glauben und dass sie Liebe zu allen Heiligen haben. Und das sind Dinge, die können wir Menschen nicht machen. Da kann ich noch so ein Profi-Christ sein. Ich kann das nicht bewirken. Das kann nur Gott im Himmel bewirken. An uns Menschen solch geistliche Frucht. Deswegen betet Paulus und deswegen sagt er, dankt er Gott dem Vater. Und am Ende des Briefes kommt es nochmal zum Ausdruck, dass er in Kapitel 4, Vers 3 sagt, betet zugleich auch für uns, sagt er, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet, das Geheimnis des Christus zu reden, dessen wegen ich auch gebunden bin, gefesselt, gefangen, damit ich es kundmache, wie ich reden soll. Unsere Rede, unsere Predigt, alles ist in der Hand Gottes und wir wollen uns abhängig machen von Gott, dass er uns führt und dass geistliche Frucht daraus entstehen kann. Und deswegen betet Paulus zu Beginn und dankt Gott. Und das ist bereits der erste Punkt, dass wir uns fragen, wie erleben wir unsere Abhängigkeit von Gott? Wie leben wir diese Abhängigkeit von Gott? Oder leben wir auf uns selbst gestellt, auf all unsere Erfahrungen, die wir schon gemacht haben als Christen? Oder sind wir bereit, immer wieder neu Gott zu bitten um sein Wirken? Und dieses Gebet ist zuerst einmal ein Dankgebet und auch darin kommt diese Abhängigkeit und die Demut vor Gott zum Ausdruck, wie ich schon gesagt habe, weil Paulus ganz klar ausdrücken möchte, die Wirkung all dessen, was er tut als Apostel, kommt von Gott. Diese schöne Frucht des Lebens kommt von Gott. Und Dank nimmt in diesem Brief ganz breiten Raum ein. Immer und immer wieder spricht Paulus über Dank, dass wir Gott dem Vater danken sollen. Er dankt für die Frucht im Leben dieser Gläubigen. Dann bereits auch in diesem einleitenden Gebet im Vers 12 dankt oder fordert Gott die Kolosser auf, dass auch sie in ihrem Glaubensleben immer wieder Gott danken, dem Vater danken. Was ist der Grund, warum sie Gott, dem Vater, danken können? Es ist immer wieder neu das Erlösungswerk. Immer wieder neu das Erlösungswerk, wie er in diesen Versen in der Mitte vom ersten Kapitel sagt, dass wir errettet worden sind aus der Finsternis in das Königreich seines Sohnes, ins Licht. Aus der Finsternis ins Licht. Das alleine ist immer und immer wieder Grund zum Danken. Es ist uns oft nicht mehr so bewusst, leider. Aber es ist ein gewaltiges Geschenk, dass Gott uns aus der Finsternis heraus errettet hat. Und wir können immer wieder neu Gott danken dafür. Dann im zweiten Kapitel sagt er, zu den Kolossern, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also es geht nicht nur darum, dankbar zu sein, sondern es geht darum, überreich in dieser Danksagung zu sein. Überschwänglich. Ich weiß nicht, kennt ihr so überschwängliche Menschen? Ich habe oft so meine Mühe mit diesen überschwänglichen Menschen. Bin eher so der Realist. Aber hier sagt Paulus, seid überreich in Dankbarkeit, in Freude. Und das ist schon etwas Außergewöhnliches. Im dritten Kapitel kommt gleich zweimal die Aufforderung zur Dankbarkeit. Er sagt in Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Damit ist gemeint, dass der Friede Gottes unser Herz leiten möge, sodass auch wir Friedensstifter sind. Das ist damit gemeint. Der Friede Gottes soll in unserem Herzen regieren, walten. Zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib als Gemeinde. Und dann sagt er, und seid dankbar. Warum spricht er hier jetzt in diesem Zusammenhang die Dankbarkeit an? Mit dem Frieden. Und hier sehen wir bereits, dass Dankbarkeit etwas mit uns macht. Dankbarkeit verändert uns als Menschen. Dankbarkeit macht uns Gott ähnlicher, indem wir auf Frieden sinnen. Wir Menschen sind ja ein streitsüchtiges Volk. Immer wieder muss die Schrift uns davor warnen, vor Streitsucht und so weiter. Aber wenn wir in einer Haltung der Dankbarkeit leben, dann macht das etwas mit uns und wir werden mehr und mehr Friedensstifter. Interessant. Dann in Vers 17 im selben Kapitel heißt es, und alles, was ihr tut, im Namen des Herrn Jesus, und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Also wir sagen durch Jesus Christus dem Vater Dank. Ich habe schon kurz erwähnt, diese Aufforderung des Paulus, dass sie für ihn beten sollen. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung, sagt er, und betet zugleich auch für uns. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also Danksagung ist die Art und Weise, die Haltung auch, wie wir beten. Und Dankbarkeit hat sehr viel mit Gnade zu tun. Also normalerweise bedanken wir uns, wenn wir etwas geschenkt bekommen. Wenn wir unseren monatlichen Lohn bekommen, da sagen wir normalerweise nicht groß Dank dem Unternehmen, dem Chef oder wem auch immer. Wir beschweren uns höchstens, wenn der Lohn nicht rechtzeitig kommt. Dank ist etwas anderes. Dank sagen wir, wenn wir etwas Unerwartetes bekommen, ein Geschenk bekommen. Und genau das ist es, was das Evangelium ist. Es ist ein Geschenk. Und darum leben und sollen Christen auch in dieser Haltung der Dankbarkeit leben, weil wir aus Gnade errettet worden sind. Und Religion im negativen Sinn ist vielfach auf Lohn aufgebaut. Ich tue etwas für Gott und dann hat Gott die Pflicht, sozusagen, mir Gutes zu tun. Das ist religiöses Denken, das die Bibel nicht kennt. Sondern der Glaube des Evangeliums führt uns dazu, dass wir dankbar sind und Gott in dieser Weise anbeten, wenn wir ins Gebet gehen. Wir haben eine Haltung der Dankbarkeit. Und wie wir gesehen haben, Paulus fordert ja die Kolosser wiederholt dazu auf, dass sie dankbar sind. Und daran sehen wir auch, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich habe es schon ein bisschen anklingen lassen. Ich selber habe in der letzten Zeit wirklich auch Mühe gehabt damit. Mir sind die negativen Dinge, die man so erlebt, so ins Auge gesprungen. Das funktioniert nicht. Mit dem gibt es Schwierigkeiten, mit diesem Menschen, mit jenem Menschen. Da gibt es auch ein Problem. Dann werden wir noch mit 100.000 Nachrichten konfrontiert in den Nachrichten. Wir haben heute schon den Ukraine-Krieg erwähnt, es wurde Israel erwähnt. Das sind furchtbare Dinge, die man sich nicht vorstellen kann. Und sie prasseln auf uns ein. Wir fragen uns, wie können wir da dankbar sein? Und ich habe wirklich Mühe gehabt damit, dankbar zu sein. Und ich musste mich besinnen wieder. So wie Paulus sagt, sei dankbar. Ich musste mich besinnen, wofür ich dankbar sein kann. Und wenn wir uns dem stellen, wird uns eine Fülle von Dingen bewusst werden, wofür wir dankbar sein können. Ich habe schon erwähnt, zum Beispiel das große Heil Gottes, das er uns geschenkt hat. Aber auch lesen wir in der Heiligen Schrift, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken werden. Das ist eine Aussage aus Römer 8, 28, die wir gut kennen. Aber das ist ein Glaubensakt. Das müssen wir glauben. Ich sehe es ja nicht. In der Situation, in der ich Leid habe, in der ich Not habe, in der ich Schmerzen habe. Aber Gott hat gesagt, dass er denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken lässt. Gott macht aus Tod Leben. Das ist unser Gott, über den wir uns freuen dürfen. Und so möchte ich uns ermutigen dazu, dass wir uns immer wieder neu prüfen, wofür können wir dankbar sein. Auch in den kleinen Dingen des Alltags. Dass unser Alltag vom Dank durchzogen ist. Und wenn das so ist, Geschwister, dann wird unser Alltag anders sein und dann werden wir als Menschen andere Menschen sein. Menschen, die vielleicht eine Form von Überschwänglichkeit haben. Aber hoffentlich nicht so, dass wir unserem Gegenüber damit Mühe bereiten. Dankbarkeit, wie gesagt, zieht sich durch diesen Brief, hat mich sehr, sehr ermutigt, sehr angesprochen und ich möchte euch auch auffordern dazu, wirklich bewusst in Dankbarkeit zu leben, unsere Gebete mit Dank zu beginnen, wie Paulus es tut und durch den Tag hindurch Dankbarkeit Gott zum Ausdruck zu bringen. Immer wieder, wenn wir etwas Schönes, Gutes erfahren dürfen. Und an der Stelle die Frage, an wen sind denn diese Gebete des Paulus gerichtet? Und wir sehen im Kolosserbrief, dass alle Gebete an Gott, den Vater, gerichtet sind. Das ist spannend zu lesen, denn der Kolosserbrief ist bekannt dafür, dass er die Herrlichkeit Christi darstellt. In unglaublich schönen, tiefgehenden Worten, dass Jesus Christus der Erstgeborene, der Einziggeborene der ganzen Schöpfung ist, der Sohn Gottes, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig gewohnt ist, hier auf der Erde. Mit schönen Worten wird die Herrlichkeit Jesu beschrieben und trotzdem sind alle Gebete nur an Gott, den Vater, gerichtet. Ich bin eben ein bisschen nachgegangen, ich habe auch das Lexikon zur Bibel zur Hand genommen, wer das kennt, von Fritz Rinecker, ein Klassiker, seit vielen Jahrzehnten für Bibelstudenten eine wertvolle Hilfe und Quelle. Und dort steht einfach nur der Satz unter dem Stichwort Beten. Die meisten Gebete des Neuen Testamentes richten sich an Gott, den Vater, durch bzw. im Namen von Jesus. Und das ist so. ihr könnt die Bibel durchgehen, das Neue Testament durchgehen, und wir werden sehen, dass die meisten Gebete sich an Gott, den Vater, richten, im Namen Jesu oder durch den Namen Jesu. Was das bedeutet, auf das komme ich gleich. Aber natürlich drängt sich jetzt hier die Frage auf, sollen wir auch zu Jesus beten? Und wenn wir in Gebetsversammlungen sind, ist oft gar nicht so klar, an wen der Beter jetzt sein Gebet richtet. An Gott natürlich, das ist klar, aber an Gott Vater, an Gott Sohn, an Gott Heiliger Geist, das ist oft gar nicht so klar. Und ich bin erstaunt gewesen, wieder zu sehen, wie eindeutig das eigentlich im Neuen Testament ist. Und die Frage, sollen wir auch zu Jesus beten, können wir sehr leicht beantworten. Jesus lädt uns selber dazu ein. Im Johannesevangelium gibt es die eine oder andere Stelle, wo wir das sehen können. Also Jesus lädt uns dazu ein, zu ihm zu beten. Wir sehen auch, dass der Zweifler Thomas nach der Auferstehung Jesu, als Jesus ihm begegnet ist, als der auferstandene Jesus ihm begegnet ist, sagt Thomas, mein Herr und mein Gott, und fällt vor ihm nieder. Das ist eine göttliche Ehrerbietung, und Jesus sagt nicht, nein, 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 das darfst du nicht. Jesus lässt es zu, weil es richtig ist. Und in der Offenbarung sehen wir, wie vor dem Thron Gottes die Mengen stehen, Engelwesen, die vier Ältesten, unzählige Massen von Menschen vor dem Thron. Und dort heißt es, würdig ist das Lamm. Und sie beten, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke, Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und sie bringen dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm dieselbe Ehrerbietung dar. Und so werden wir es machen in Ewigkeit, sodass diese Frage, ob wir auch zu Jesus beten sollen, wirklich klar und deutlich beantwortet werden kann, ja. Und das ist etwas Schönes, und trotzdem sehen wir im Neuen Testament, dass der Vater der primäre Adressat unserer Gebete oder Gebete der neutestamentlichen Gemeinde ist. Und daher nur ganz kurz die Frage, sollen wir auch zum Heiligen Geist beten? Das ist eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, auch in der alten, in der Kirchengeschichte, bereits bei den frühen Kirchenvätern wurde das diskutiert. Und die Logik ist ja klar, die Logik ist die, dass man sagt, der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit Gottes, daher gebührt auch dem Heiligen Geist die Anbetung. Das ist logisch. Aber wisst ihr, was das Problem bei dieser Logik ist? Ich finde keine einzige Stelle im Neuen Testament oder auch im Alten Testament, wo irgendjemand den Heiligen Geist anbetet. Ich finde auch kein Gebot dazu. Und jetzt haben wir einerseits unsere Logik, und das mit der Logik ist so eine Sache. Ich sage immer, meine Frau und ich, wir haben eine sehr unterschiedliche Logik. Was für sie logisch ist, ist für mich oft nicht logisch und umgekehrt. Logik baut immer auf etwas auf. Und wir müssen uns immer prüfen, ob die Logik, die wir anwenden, eine biblische Logik ist. Und wie gesagt, wir finden keine einzige Stelle, wo ein Christ den Heiligen Geist anbetet. Wenn ihr eine findet, sagt sie mir, ich habe keine gefunden. Und auch kein Gebot dazu. Drum bin ich da wirklich zurückhaltend und vorsichtig, wobei der Heilige Geist eine ganz wichtige Rolle für unser Gebet spielt. Und da dürfen wir beten, dass der Heilige Geist in uns wirkt, denn er nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Er selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Also ich bitte Gott, dem Vater, im Namen Jesu, dass der Heilige Geist in mir wirkt und ich in geistlicher Art und Weise beten kann, reden kann, das Wort Gottes verstehen kann. Und nun, was bedeutet es, im Namen Jesu zu beten? Das ist ja keine Zauberformel, dass man sagt, okay, dann hänge ich nur schnell am Ende des Gebetes an im Namen Jesu und dann wird es schon klappen. Das ist nicht, es ist keine Zauberformel, sondern im Namen einer Person zu beten bedeutet, dass man eigentlich anstelle dieser Person betet. Und ich möchte das an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Angenommen, wir haben ein großes Anliegen an den Bundesrat. Also das ist jetzt ein schweizerisches Beispiel, als Österreicher würde ich vielleicht sagen, an den Kaiser, weil wir ja einmal ein Kaiserreich waren und das Bild würde gut passen. Ich habe ein Anliegen an den Kaiser. Aber der Kaiser, der ist so weit weg von mir, also nicht wie der Himmel, das nicht, aber irgendwo zwischen Himmel und Erde, also das ist weit weg. Wenn ich jetzt ein Anliegen an eine wichtige Persönlichkeit habe und in Schweizerischen nehmen wir jetzt mal den Bundesrat, der wichtig ist, und ich habe ein Anliegen und denke mir, ich fahre jetzt nach Bern, gehe ins Bundeshaus und dann sage ich denen mal, was ich eigentlich wissen will, ich verstehe das nicht. Oder eine Bitte weitertragen. Ich denke, wir werden keinen großen Erfolg haben, weil wir kommen nicht mal ins Bundeshaus rein, aber angenommen, wir kämen rein und wir würden zu dem Büro eines Bundesrats kommen, dann werden die sagen, ja, wer sind Sie? Wer sind Sie, dass Sie da einfach reinlatschen und da den Bundesrat sprechen wollen, also einen der Bundesräte sprechen wollen? Wenn wir aber angenommen ein offizielles Schreiben hätten des Bundeskanzlers und ich würde dorthin gehen, dann würde die Sache durchaus anders aussehen. Denn ich käme im Namen einer Persönlichkeit, die ein Recht hat, diese Atmosphäre zu treten. Und so ist es mit Gott. Gott zu beten ist etwas Gewaltiges. Da kann nicht jeder kommen und sagen, so Gott, mach jetzt dies und mach jetzt das. Im Alten Testament haben wir das Bild des heiligen Tempels, in dem Gott wohnt. Da kannst du nicht einfach reinlatschen. Sondern das war ganz klar geregelt, wer dort reingehen darf. Und wenn ich jetzt zu Gott komme und sage, Vater, ich komme im Namen deines Sohnes, dann wird der Vater hören. Dann wird er hören, weil jemand zu ihm kommt im Namen seines Sohnes. Wir haben den Psalm 50 gehört, einige Verse daraus, wo Gott uns ja einlädt, zu ihm zu kommen, zu beten. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten. Aber im nächsten Vers heißt es, zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund? Was erlaubst du dir eigentlich? Hier sehen wir einen großen Unterschied zwischen dem lebendigen, heiligen Gott und uns Menschen. Jetzt dürfen wir im Namen Jesu zu Gott kommen. Was ist die Voraussetzung dafür? Die Voraussetzung ist, dass ich mit diesem Jesus, mit dem Sohn Gottes, eine Beziehung habe. Und so sagt Jesus einmal im Johannesevangelium, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Ihr seid meine Freunde. So darf ich als Freund Jesu zum Vater kommen. Oder andere Stellen im Neuen Testament sprechen davon, dass wir mit Christus verwachsen sind. Er ist das Haupt der Gemeinde, wir sind Glieder der Gemeinde, wir sind mit ihm verwachsen mit seinem Tod und seiner Auferstehung. Das heißt, mit dem Tod Jesu verwachsen zu sein, bedeutet, dass wir der Sünde abgestorben sind und dass die Sünde, unsere Sünde, durch Jesu Opfertod am Kreuz vergeben ist. Verwachsen mit seinem Tod. Wir sind aber auch verwachsen mit seiner Auferstehung. Das heißt, wir haben durch diese Verbindung mit Jesus neues Leben. Ewiges Leben, göttliches Leben. Und dadurch, dass wir verwachsen sind mit Jesus, dürfen wir in die Gegenwart Gottes kommen, zum Thron der Gnade, wie es einmal heißt, weil Jesus unser großer Hohepriester ist, zum Thron der Gnade. Das bedeutet es, im Namen Jesu zu beten. Und darum laden wir auch zum Glauben ein. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Glaube an Jesus und du darfst zu Gott als Vater kommen und beten. Und die Verheißung der Gebetserhörung ist daran gebunden, dass wir im Namen Jesu beten. Liebe Geschwister, mir läuft die Zeit davon. Das war jetzt die halbe Predigt. Nee, stimmt nicht. Keine Sorge. Ich komme jetzt rasch zum Abschluss. Wir haben noch die Aspekte der Fürbitte, des Ringens und Kämpfens. Ich möchte nicht mehr sehr viel dazu sagen, als nur die Aufforderung des Paulus, dass wir im Gebet ringen und kämpfen sollen, was oft schwierig zu verstehen ist, dass wir uns fragen, wie kann mein Gebet, mein Ringen im Gebet, wie kann das etwas verändern in der Weltgeschichte? Gott weiß ja von Anfang an, was das Ende ist. Seht ihr, meine Logik kommt da nicht mehr mit. Aber es geht nicht um meine Logik, es geht um das, was die Heilige Schrift sagt. Und sie sagt, wenn wir beten und ringen und kämpfen im Gebet, die Gebete werden erhört und Gott verändert Situationen. Amen. Ich kann das nicht verstehen und ich muss auch zugeben, dass ich dann bei mir auch eine gewisse Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit auch festgestellt habe und als Ausrede verwendet habe dafür, ja, ringen und kämpfen im Gebet. Nein, die Schrift sagt, genau das sollen wir machen. Und so möchte ich uns auch ermutigen, dass wir wieder mit neuer Freude, wie wir auch gehört haben von dir, wo du ermutigt hast, Frauen, aber ich lasse mich auch ermutigen zum Gebet. Auch wir Männer wollen beten. Wir sind dankbar, dass die Frauen beten. Wir Männer wollen auch beten. Ich möchte euch auch ermutigen und auffordern zum Gebet. Das ist es nämlich, was Paulus ganz zum Schluss macht. Er sagt, haltet fest am Gebet, wacht darin mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, sagt er. Das wollen wir tun. Dazu möchte ich euch ermutigen und ich hoffe, dass ich ein bisschen auch euch motivieren konnte. Gebet, Ausdruck unserer Abhängigkeit von Gott. Dank, das ist so die Haltung, das Prägende der Gebete. Dann auch die Frage, zu wem und wie sollen wir beten? Und zuletzt eben ein Ringen im Gebet, dass wir das nicht vernachlässigen. So möchte ich mit dem Gebet, mit einem Gebet schließen. Denn ich glaube, das ist es, das einzig Richtige und Gute, was wir tun können. Vater im Himmel, ich habe begonnen mit Gebet, ich möchte schließen mit Gebet. Vater im Himmel, im Namen Jesu bete ich, beten wir, du mögest uns durch diese Wahrheiten in unserem Herz öffnen, dass unser Gebet wieder reich wird, voller Freude, voller Dankbarkeit. Schenke du das bitte in dieser Gemeinde. Schenke das in jedem Leben dessen und derer, die hier sind. Danke dir dafür. Amen.